Mein Thema heute ist, sei nicht wie die Welt. Und ganz am Anfang möchte ich auch noch mal kurz beten. Danke, Herr, für dein Wort, das die Wahrheit ist und das uns zurechtweist. Herr, ich bitte dich, schenk mir die richtigen Worte, rühr die Herzen der Menschen hier an und ja, lass es ein Gottesdienst zu deiner Ehre sein. Amen. Genau. Also Thema, wie ich erwähnt habe, ist, sei nicht wie die Welt. Und ich finde, das ist eins der wichtigsten Themen, das wir als Christen haben, weil das Ganze ist heilsentscheidend. Und wie und warum das heilsentscheidend ist, das sehen wir alles noch. Aber die Bibel hier warnt und mahnt uns an mehreren Stellen ausdrücklich davor, dass man eben nicht so sein soll wie die Welt. Und die Bibel warnt ebenfalls ausdrücklich, dass man sich in diesem Thema nicht täuschen lassen soll und sich viele täuschen werden. Das sieht man zum Beispiel in Sprüche 14, Vers 12 und Sprüche 16, Vers 25. Da steht, manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg, der aber geradewegs in den Tod führt. Und ich möchte jetzt noch ein paar Bibelstelle dazu lesen und das Ganze dann erläutern. Könnt ihr auch gerne mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Das ist einmal Johannes 15, Verse 18 bis 20 und 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17. Also Johannes 15, Vers 18 bis 20. Da steht, wenn die Welt euch hasst, denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde sie euch als ihre Kinder lieben. Doch ihr gehört nicht zur Welt, denn ich habe euch ja aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie auf mein Wort gehört haben, werden sie auch auf das eure hören. Und dann noch 1. Johannes 2. Vers 15 bis 17. Hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat er keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Wenn mir nicht so sein solle wie die Welt, ist vielleicht erstmal gut zu klären, wer oder was ist überhaupt die Welt. Weil die Welt ist ja auch eine Erdkugel, so. Aber hier ist natürlich mit nicht so sein wie die Welt sind einfach die Menschen gemeint, die gottlos sind, die Jesus nicht kennen und Jesus nicht als ihren Herrn haben. Und das Gegenteil solle mir Christen sein, die Jesus kennen, an ihn glaube, wirklich wiedergeboren sind und mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, der uns hilft, so zu leben, wie Gott es will und auch unser Denken und Handeln stetig erneuert, so wie es der Edgar schon vorhin gesagt hat. Und ich glaube, diese Bibelpassagen hier, das können mir die schlimmsten für uns sein, als Christen beziehungsweise auch für die Gemeinde. Weil jeder Einzelne muss sich hier wirklich hinterfragen, wo er mit seinem Glauben steht. So. Weil das große Problem in unserer derzeitigen Gesellschaft, beziehungsweise mit der Gesellschaft und Welt generell ist, dass wir an vielen Orten und vor allem die allermeiste Zeit unseres Tages ein absolut verzerrtes Bild von Gott, Jesus und vom Glauben vermittelt bekommen. Und genau deswegen brauchen wir hier die Bibel. Deswegen ist die Bibel für uns so wichtig, weil sie für uns Christen die einzige Wahrheit, die einzige Grundlage und das wahrhaftige Wort Gottes ist. Ich glaube, wenn man viele Christen befragen wird, beziehungsweise, also Christen auch manchmal hier in Anführungsstriche, nicht befragt, sondern sich ihren Lebenswandel anschaut, ihre Taten und an dem, wie sie sprechen, was sie für Musik hören, was für Filme sie schauen, dann zeichnet sich leider manchmal ein sehr düsteres Bild. Das Problem ist hier wie folgt. Die Bibel gibt uns klipp und klar zwei Wege vor. Entweder du bist wie die Welt und verhältst dich auch so wie die Welt. In deinen Worten, in deinen Taten, in deinem Verhalten. Oder du bist ein wahres Kind Gottes, bist erfüllt mit dem Heiligen Geist und komplett gegensätzlich zu dem, wie die Welt ist. Und jetzt kommt so ein bisschen das Dilemma, weil viele Christen, würde ich sagen, ordnen sich dann noch in so eine dritte Kategorie ein. Und die nennt sich, naja, ich verhalte mich schon so ein bisschen wie die Welt oder ich verhalte mich schon so wie die Welt, aber ich sage, dass ich an Christus glaube. Und das ist doch entscheidend, oder? Und so eine Kategorie gibt es aber in der Bibel nicht. Wenn wir jetzt mal schauen, Hebräer 10, die Verse 26 bis 27, sagen uns ganz klar, denn wenn wir absichtlich in Sünde leben, nachdem wir mit Gottes Hilfe die Wahrheit erkannt haben, verwerfen wir das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Dann bleibt nur noch das furchtbare Warten auf das Gericht und das wütende Feuer, das alle verschlingen wird, die sich gegen Gott gestellt haben. Also die Taten sind quasi auch wichtig. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, wir kennen doch viele Menschen, die so leben. Die sagen, sie würden Jesus kennen und dann doch nach irdischem und körperlichem Verlangen gehen. Die sagen, Jesus sei ihr Herr, aber nach ihrem eigenen Willen leben. Genauso wie die Menschen, die verloren gehen. Die sagen, bestimmt kennen wir so jemanden. Und wenn wir ehrlich sind, beziehungsweise hier muss jeder für sich selbst ganz ehrlich sein, betrifft es mich ja selbst. Vielleicht behaupte ich selbst, Jesus zu kennen, aber mein Herz, das hängt noch an der Welt. Ich verlasse mich auf meinen Job, schaue krampfhaft auf das Geld auf dem Konto und beneide die bösen Menschen in ihrer Sünde. Denn man selbst wird es ja auch gerne tun, aber darf es nicht und irgendwie lebt man ja doch so in der Welt. Oder auch kann man sich ja hinterfragen, wenn ich in den sozialen Medien bin, wem folge ich so auf Instagram? Feiere ich die ganzen Feste, Halloween und Fasching, Fest der Narren oder an Halloween, wo dann eher ja, Dämonen verehrt werden? Mache ich Party irgendwo auf Malle und sauf mich her? Was für Songs höre ich an? Was für Filme schaue ich? Und hier gibt uns die Bibel auch wieder eine ganz klare Antwort, wie man sich verhalten soll oder wie das Leben eines Christen aussehen soll. Wir lesen hier in Epheser 5, die Verse 1 bis 6. Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid auch seine geliebten Kinder und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen, so wie auch der Christus seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Er brachte sich als eine Opfergabe dar, an der Gott Großes gefallen hatte. Von sexueller Unmoral jedoch, von Schamlosigkeit jeder Art und von Habsucht soll bei euch nicht einmal geredet werden. Das schickt sich nicht für Menschen, die Gott geheiligt hat. Auch Unanständigkeit, dummes Geschwätz und derbe Späße passen nicht zu euch. Benutzt eure Zunge lieber zum Danken. Denn ihr müsst wissen, dass keiner von denen, die in sexueller Unmoral leben, ein ausschweifendes Leben führen oder von Habgier erfüllt sind, einer Form von Götzendienst, einen Platz im ewigen Reich von Christus und Gott haben wird. Lasst euch von niemandem einreden, dass das alles harmlos sei. Denn gerade wegen dieser Dinge ziehen sich die ungehorsamen Menschen den Zorn Gottes zu. Und weiter in Galater 5, die Verse 19 bis 21. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe. Wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Jetzt als Gegenüberstellung noch der nächste Vers. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden bekreuzigt. Als ich die beiden Stellen zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, ist ja klar. Die ganze Menschen, die da nicht an Gott glaube und die so lebe, bekommen natürlich als Strafe den gerechten Zorn von Gott zu spüren und müsse dann in der Hölle Tag und Nacht Schmerzen leiden. Das ist doch klar, ist doch offensichtlich. Und wahrscheinlich betrifft es auch noch so die Namenschristen oder die da in den ganz große Kirche, die katholische und die evangelische, die da einmal in der Woche am Sonntag in die Kirche gehen, aber nicht Bibel lesen und auch sonst von Gott nichts wissen wolle und einfach so lebe, wie sie wolle und es überhaupt nicht ernst meine. Also ist doch alles klar, was betrifft mich das Ganze? Und dann habe ich aber erfahren, dass Paulus hier an eine Gemeinde schreibt. Also hier geht es nicht um Ungläubige, hier geht es nicht um welche, die es so halb ernst nehme. Hier geht es nicht um Namenschristen, hier geht es nicht um die Welt. Hier geht es um uns, um dich und um mich. Hier geht es um Christen. Und hier steht, wer diese Dinge tut, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Man wird mit großer Dringlichkeit davor gewarnt. Da hat es mir erstmal dann den Magen umgedreht, weil mir bewusst wurde, das betrifft ja mich. Und ich will ja gar nicht in die Hölle. Und eigentlich liebe ich ja Gott und ich glaube ja auch an ihn. Aber irgendwas stimmt dann nicht so wirklich mit meinem Glauben. Weil die Bibel sagt mir und jedem von uns Einzelnen hier, liebe Geschwister, ganz klar, wer sowas tut und mit solch einem Glauben, der wird verloren gehen. Damals war mein Glaube wie folgt. Ich spreche einfach das Übergabegebet, so als magischen Spruch, und dann bin ich gerettet. Ich habe ja auch an Gott geglaubt, dass es ihn wirklich gibt und er für meine Sünden gestorben ist. Aber danach gelebt habe ich nie so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ganz am Anfang, schon länger her. Warum? Weil irgendwie ist es so, in vielen christlichen Kreisen und auch heute ist es in vielen Gemeinden leider so, ich bin errettet. Der Himmel ist mir sicher und ich kann tun und lassen, was ich will. Ich habe Sünde, was interessiert mich das groß? Ich bin ja safe, ich bin ja sicher, ich bin ja errettet, egal was ich tue. Und hier nochmal Verweis auf Hebräer 10, Vers 26, dem ist eben nicht so. Die Erlösung war quasi ein Freifahrtschein, so zu leben wie die Welt und gleichzeitig zu denken, man wäre errettet. Diese dritte Kategorie, die es aber nicht gibt. Weil alles anderen wären ja gute Taten und die braucht man nicht, weil man nur durch die Gnade Gottes errettet ist. Stimmt auch, dass man quasi nur durch Glaube errettet ist, aber der Glaube, der rettet, tut automatisch diese guten Taten dann hervorbringen, weil er eben eine Veränderung hervorbringt, eine komplette Neugeburt. Und andererseits fand ich es trotzdem damals auch komisch, weil ich gemerkt habe, Sünde ist da und ich will nicht sündigen. Und es kam die Frage auf, ob es tatsächlich biblisch ist, als Christ bedenkenlos weiter zu sündigen und die Gnade Gottes als Freifahrtschein zu missbrauchen. Weil so bekommt man es gefühlt von allen Seiten mit. Es wird nicht immer explizit gesagt, aber es kommt halt schon so rüber. Und an beiden Versen im Galater und Epheser erkennen wir, dass es damals wie heute genauso war. Sonst hätte Paulus diese Warnung nicht geschrieben. Man muss nämlich nur Warnungen anbringen, wenn Gefahr herrscht oder wenn Leute in Gefahr sind. Niemand würde im Einkaufsladen am Salat eine Warnung anbringen, Achtung vor den Gräten. Das wäre Schwachsinn. Bei Fischen findet man diese Warnung allerdings regelmäßig, weil es da Sinn macht. Das verleiht den Worten des Paulus noch mehr Gewicht. An anderer Stelle im Korinther schreibt Paulus, täuscht euch nicht. Dies impliziert gewissermaßen, dass viele sich täuschen. Wer bei einem Fisch liest, Achtung vor den Gräten und die Warnung gering achtet, nicht wertschätzt, grundsätzlich missachtet oder ignoriert, der verschluckt sich daran und stirbt im schlimmsten Fall daran. Genauso verhält es sich bei uns Christen. Wer diese Warnung hört und sie ignoriert, der wird sterben und nicht in das Reich Gottes kommen. Unser Herr Jesus Christus selbst sagt das in Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der dauernd Herr, Herr sagt. Und wenn die Leute damals quasi, wenn das so doppelt war, dieses Herr, Herr, dann haben die das ernst gemeint. Dann war das nicht so irgendwie, ja, keine Ahnung, sondern da waren die wirklich quasi, haben die ernst gemeint und waren von überzeugt. Also es waren keine Namenschristen oder so dahergelaufenen Leute. Genau. Und die dachten, sie seien errettet, aber waren es nicht, weil sie nicht den Willen Gottes taten. Jesus sagt hier, nicht jeder, der dauernd Herr, Herr zu mir sagt, wird in Gottes Reich kommen, sondern nur der, der den Willen Gottes tut. Wir sehen hier also, dass der wahre Glaube, der rettet, Gehorsam und das Tun, also die Taten, das hängt alles unmittelbar miteinander zusammen. Aber die Reihenfolge ist hier ganz entscheidend. Denn allein aus Gnade ist man durch Glauben an Jesus Christus gerettet. Und dieser wahre Glaube bewirkt eine Neugeburt und gibt uns den Heiligen Geist. Und fortan kann ein wahrer Christ, ein wahres Kind Gottes, nicht mehr bedenkenlos weitersündigen. Siehe auch 1. Johannes 3, Vers 6. Wer mit ihm verbunden lebt, der sündigt nicht bedenkenlos weiter. Wer gewohnheitsmäßig sündigt, hat ihn nie gesehen und nie begriffen, wer er ist. Gleichzeitig ist mein Denken verändert und erneuert. Mein Leben ist nun der Herrschaft meines Erlösers Jesus Christus unterstellt und ich gehöre und gehorche ihm. Und aus Glaube folgen Taten. Also zuerst der Glaube, dann die Taten. Denn zur Erlösung bringt man nichts außer seine Sünden. Und die Taten werden auch durch die Bibel bezeugt. So lesen wir in 2. Petrus 1, Vers 5. Darum müsst ihr nun allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen. Der gesamte Jakobusbrief ist voll davon und lässt sich zusammenfassen mit: Ein Glaube ohne Taten ist tot. Oder auch Galater 6, Vers 9. Darum lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Dann werden wir zur rechten Zeit ernten, wenn wir nicht ermatten. Und zum Schluss der Aufzählung möchte ich noch 2. Petrus 1, Vers 10 anfügen. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und Philipper 3, Vers 14, dort schreibt Paulus: Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Machen wir das auch, liebe Geschwister? Mit aller Kraft für Gott leben? Uns mit aller Kraft für ihn einsetzen? Mit aller Kraft an unserer Heiligung und Ehrfurcht vor ihm arbeiten? Natürlich mit seiner Hilfe. Oder ist es nur Beiwerk? Oder geben wir unsere ganze Kraft für unsere Körper hin, um fit und gestellt zu sein, um Anerkennung von Menschen zu bekommen? 1. Timotheus 4, Vers 7 bis 8 steht nach Neues Leben Übersetzung: Nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinn in diesem wie im zukünftigen Leben. Wir müssen uns immer wieder bewusst werden, für wen wir leben. Wir leben für Jesus Christus und in Bezug auf die Ewigkeit. Darum lasst ab von den Sünden und sammelt Schätze für den Himmel. Seid Gott gehorsam und vertraut ihm. Doch zurück zum Anfang. Da war ich also damals, dachte, ich wäre errettet und habe das, wenn ich ehrlich bin, als Freibrief für Sündigen benutzt. Aber auch hier warnt uns Judas 1, Vers 4. Bei euch haben sich nämlich gewisse Leute eingeschlichen, die schon längst für das Gericht Gottes vorgemerkt sind. Es sind Menschen, denen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Und selbst die Dämonen glauben ja an Gott und haben Angst vor ihm, also haben gewissermaßen ein bisschen mehr Ehrfurcht als viele Menschen da draußen heutzutage, was ein bisschen traurig ist, aber ja, weiter im Text. Sie missbrauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen und verleugnen damit Jesus Christus, unseren einzigen Herrscher und Herrn. Aber dann habe ich durch Bibellesen und durch den Heiligen Geist immer mehr erfahren, wir dürfen und sollen als Christen gegen die Sünde kämpfen. Denn so schreibt auch Römer 8, Vers 13: Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Und ich darf sagen, es funktioniert und es ist sehr befreiend. Und früher dachte ich, ja, Taten retten einen nicht, was ja auch stimmt. Deswegen haben sie mit dem Glauben nichts zu tun. Das wiederum stimmt nicht. Das war so nach dem Motto, ich lege mich auf dem Sofa zurück und wenn ich Sünde im Leben habe, naja, dann muss Gott halt ein bisschen mehr Gnade schenken. Ich habe da kein Doing oder habe damit nichts zu tun. Das ist natürlich falsch. Gott ist souverän und der Mensch hat trotzdem eine Verantwortung. Und als Christ ist es unsere Pflicht, die Sünde zu töten und im Glauben zu wachsen. Das sagt uns die Bibel. Das ist schmerzhaft und mühsam, da es gegen unser altes Ich geht und gegen den menschlichen Komfort. Gleichzeitig ist es aber unglaublich schön, weil mein Gott näher kommt, Jesus von Tag zu Tag besser kennenlernt und die Wahrheit erkennt. Man lebt dann für das, was wirklich zählt und stellt fest, dass alles, was diese Welt anbietet, nur Schall und Rauch ist. Und das ist wirklich schön, das zu erkennen. Und manchmal erscheinen diese Leute in der Welt alle so schlau und gebildet und viel schlauer als einer selbst. Aber die Bibel sagt uns dazu nur Narren sagen sich, es gibt keinen Gott. Psalm 14,1, Psalm 53, Vers 2. Und sie hielten sich für Weise und wurden zu Narren, Römer 1, Vers 22. Und die Menschen in der Welt, die denken auch immer, dass sie den Ton angeben und dass die ja quasi, für sich selbst sorgen und selbst alles machen. Aber wenn man ehrlich ist, sind sie nur die Sklaven ihrer Sünde und folgen ihren eigenen Begierden und Trieben, Judas 1, Vers 18 und 19. Und deswegen müssen wir als wahre Christen, als Kinder Gottes und Nachfolger von Jesus Christus anders sein als die Welt. Ansonsten gehören wir immer noch zur Welt. Da möchte ich kurz ein paar Zitate vorlesen, die das ganz gut beschreiben. Charles Spurgeon meint dazu, wenn ein Mensch bekennt, ein Christ zu sein und in seinem Wandel und Gespräch nicht heiliger ist als die anderen Menschen der Welt, dann ist das Bekenntnis dieses Menschen nichts wert. J.C. Ryle schreibt, der Glaube, der keinen heiligen Einfluss auf den Charakter hat, ist nicht besser als der Glaube der Dämonen. H.W. Tauser, der Heilige Geist kommt niemals in einen Menschen und lässt ihn wie die Welt leben, dessen kannst du dir zu 100% sicher sein. Und J.C. Ryle nochmal, ein bloßer nomineller Christ zu sein und zur Kirche zu gehen, ist billige und leichte Arbeit. Aber die Stimme Christus zu hören, Jesus zu folgen, an Christus zu glauben und sich zu Christus zu bekennen, erfordert viel Selbstverleugnung. Es wird uns unsere Sünden, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Bequemlichkeit und unsere Weltlichkeit kosten. Alles davon muss aufgegeben werden. Und auch in Hebräer 12, Vers 6 lesen wir, wen der Vater liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Wenn ihr also sündigen könnt, ohne von Gott zurechtgewiesen zu werden, dann würde ich mir Gedanken machen. Ich komme zum Schluss. Um nochmal auf Johannes 15, 18 einzugehen. Wenn die Welt euch bisher aufgrund eures Glaubens nie gehasst hat, wird es Zeit, sich Gedanken zu machen. Und wir müssen hier auch aufpassen, wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Man kann denken, dass man sich durch Taten die Errettung verdienen muss. Das ist absolut falsch. Jeder kann zu Jesus kommen und ihm um Errettung bitten. Und Jesus wird keinen abweisen. Und man kann sich auf der anderen Seite denken, ja, ich bin ja errettet, ich kann machen, was ich will. Auch das ist falsch. Als Schluss möchte ich sagen, wer ein Kind Gottes ist, fällt auch ab und zu. Das sehen wir in der Bibel. Aber Sünde ist jetzt nichts mehr, was ihn beherrscht oder sein Leben beschreibt. Wer hier ist und weiß, dass er ein Kind Gottes ist, dem möchte ich Mut machen, weiter den Weg mit Gott zu gehen. Denn in Philipper steht, derjenige, der ein gutes Werk in dir angefangen hat, er wird es weiterführen und vollenden. Oder auch in Johannes 10, Vers 27 bis 28. Jesus sagt dort, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für schöne Worte, die uns Mut zu sprechen. Und wenn jetzt aber jemand hier ist und jetzt gemerkt hat, ich dachte, dass ich mit Gott unterwegs war, aber vermutlich habe ich ihn nie gekannt. Oder wer heute hier ist und sagt, ich möchte auch diesen Gott kennenlernen, dem möchte ich sagen, ruhe nicht eher, bis diese Sache erledigt ist. Bis Gott der Herr über dein Leben ist. Denn du wirst eines Tages vor ihm stehen und dich für deine Taten rechtfertigen müssen. Du weißt nicht, wann das sein wird. Es könnte schon morgen sein. Daher gib deine Rebellion auf und entscheide dich heute für ihn. Wenn du willst, kannst du auch gerne auf unsere Gemeindeältesten zugehen, Edgar, Hedli oder Holger, oder auf mich, aber schiebe es nicht auf. Und als Fazit möchte ich sagen, 2. Petrus 3, Vers 11, lasst uns ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott führen. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Danke, Herr, für dein Wort, für deine Gnade und Liebe. Danke, Jesus, dass es durch dein Tod Errettung gibt. Und ja, es ist so schwer für uns Menschen, da wirklich vom alten Menschsein abzulassen und auch als Kinder Gottes immer heiliger zu werden, und es ist ein Kampf. Und Herr, hilf uns armen, schwachen Menschen dabei. Schenke uns ja wirklich immer wieder deine Gnade und Liebe. Aber danke auch, dass du errettet hast, dass du uns errettet hast und dass wir es wissen dürfen, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Und lass uns auch wirklich so leben, dass die Welt merkt, okay, da ist was anders an ihm. Und ja, dass viele dir nachfolgen und errettet werden. Dein ist die Ehre in Ewigkeit. Amen.